Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlichen Dank auch an die Kinder für den schönen Beitrag. Ich wollte noch eine kurze Kindergeschichte erzählen. Deswegen würde ich nochmal die Kinder nach vorne bitten. Ihr könnt nochmal alle nach vorne kommen und hier Platz nehmen. So, guten Morgen alle zusammen. Ich wollte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr könnt zum Schluss dann mal erraten, um wen geht es dabei. Und zwar fängt die Geschichte so an. Das Volk Israel, das kennt ihr wahrscheinlich, das war in Gefangenschaft. In welchem Land? Ja, genau, in Ägyptenland. Und der König von Ägypten, wie wird er auch noch genannt? Genau, richtig, der Pharao. Und der Pharao hat gesagt, wir haben viel zu viele Israeliten, wir haben viel zu viele Juden und das Volk der Juden wird immer größer und größer. Ja? Genau, genau, das hat er befürchtet. Davor hat er Angst, dass das Volk der Israeliten zu groß sein würde und dass das Volk der Israeliten die Ägypter besiegen würde. Und was hat dann der Pharao gesagt? Ja?
Dass sie arbeiten.
Genau, sie sollen, alle Israeliten sollen zu Sklaven werden und sollen für die Ägypter arbeiten und die ganzen großen Gebäude und ja, auch Pyramiden sollten das alles bauen. Aber der Pharao hat auch noch dazu ein neues Gesetz erlassen, ja? Genau, genau. Das war das schreckliche Gesetz, was der Pharao erschaffen hat, dass alle Neugeborenen, wer genau, wisst ihr das? Genau, richtig. Alle neugeborenen Jungen sollten getötet werden. Die Mädchen durften am Leben gelassen werden. Und eine Frau hat er auch ein Kind geboren und hat ihn aber versteckt im Wasser. Wisst ihr, wer es war? Ja?
Mose.
Richtig, genau, es war Mose. Und seine Schwester hat ihn dabei begleitet. Wie hieß die Schwester? Wisst ihr es? Ja? Richtig, die Miriam. Und sie hat dabei den Mose begleitet, wie er auf dem Fluss, in den Fluss, in so einen kleinen Korb, genau, in einen kleinen Korb gesetzt wurde und das kleine Korb schwamm langsam weg und dort etwas weiter war die Tochter des Pharao und die Tochter des Pharao hat dann das Schreien des kleinen Mose gehört, hat auch befohlen, dass das kleine Korb dann zu ihr gebracht wird, dass sie es auch, sie hat es dann auch aufgetan und ihr hat auch Mose gefallen und sie hat Mose dann zu sich genommen. Und so hat auch Mose, so hat auch Gott Mose gerettet. Und das ist eine Geschichte, auch eine Erfahrung, die wir für uns annehmen können, dass Gott in jeder Situation uns retten kann. Egal wie gefährlich oder wie schlimm es auch sein kann. So, das war's mit der Geschichte. Ich könnte dann zurück zu den Eltern gehen. Ich möchte noch mal ein kurzes Gebet sprechen, ihr könnt sitzen bleiben. Vater im Himmel, gebe du bitte deinen Heiligen Geist, sei du bei mir, sei du mit einem jeden, mit dem Heiligen Geist, Herr, dass wir über dein Wort nachdenken können. Im Namen Jesu bitten wir dich und danken dir für alles. Amen. Ich fange bei der Predigt auch mit einer Geschichte an. Es war ungefähr mehr als 1000 Jahre vor Christus, da das Volk Gottes, die Israeliten, die Stadt Jericho erobert. Bei der Eroberung von der Stadt Jericho hat Gott eine klare Anweisung gegeben. Wisst ihr noch die Anweisung? Kennt sie noch jemand? Was durften sie nicht machen? Genau, richtig. Alles Gold, Silber, das durften sich die Krieger, besser gesagt die Soldaten, nicht nehmen. Das war alles für Gott. Daraus durften sie nicht nehmen. Aber was geschah? Hat sich das Volk daran gehalten oder gab es Ausnahmen? Achan hat eine Ausnahme gemacht. Achan hat sich von diesem Gold von Jericho bedient und er hat sich auch Gold angenommen für sich. Was war dann die Folge, dass Achan das Gold zu sich aufnahm und besser gesagt Schätze geklaut hat, die eigentlich für Gott bestimmt waren? Was war die Folge dann davon? Genau, richtig. Das Volk Gottes zog dann in Krieg mit der Stadt Ai, aber davor haben sie die Stadt Ai erkundschaftet und sie haben gesehen, wahrscheinlich es war nicht die größte Stadt und haben nicht die ganze Armee von Jericho nach Ai geschickt, sondern nur einen Teil, etwa 3000 Mann, aber sie hatten dennoch keine Chance gehabt und 36 Männer von diesen 3000 wurden von den Bewohnern der Stadt Ai getötet. Daraufhin kamen die Soldaten, die überlebt haben, zurück und haben das berichtet. Und das ganze Volk verzagte gemeinsam mit Josua. Josua fragte, wir schlagen gemeinsam auf. Josua fragte in Josua Kapitel 7, Vers 6. Wir schlagen gemeinsam auf Josua Kapitel 7, Vers 6. Josua Kapitel 7, Vers 6. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde, von der Lade des Herrn bis zum Abend, samt den Ältesten Israels. Und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? O, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Weiter im Vers 11 und 12 gibt Gott dann eine Antwort. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind im Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Weiter geschah, dass Gott durch ein Losverfahren bestimmt hat und dem Volk gezeigt hat, wer es genau war, wer das Gold und den Schatz an sich geklaut hat. Im Verse 17 und 18, ich lese ab Vers 17 weiter, und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter, und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Ahan, der Sohn Karmis, der Sohn des Sabdis, der Sohn des Serachs aus dem Stamm Juda. Und automatisch folgte auch die Strafe dann an Achan. Und die wird verhängt, das lesen wir in Vers 25 und 26. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihn einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor, bis auf diesen Tag. Interessant ist, dass dieser Ort, wo an sich Achan gesteinigt wurde und dann verbrannt wurde, Tal Achor genannt wird. Das Wort Tal Achor kommt insgesamt nur 5-mal in der Bibel vor. Und ein weiteres Mal kommt es vor bei Hosea. Hosea lebte 300 Jahre später. Hosea lebte ungefähr um die Jahre 700 vor Christus. Wir schlagen gemeinsam auf Hosea Kapitel 2, Vers 17. Hosea Kapitel 2, Vers 17. Und da steht geschrieben: Denn ich will ihr von dorther ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Hierbei beschreibt einfach Hosea insgesamt die Abtrünnigkeit des Volkes Gottes. Und im Endeffekt vergibt Gott seinem Volk und führt es wieder zu sich zurück. Und hier steht im Vers 17, das Tal Achor soll zum Tor der Hoffnung werden. Interessant ist einfach, weil in der Geschichte, wie es zum Tal Achor an sich kam, war Tal Achor immer mit Kummer bestimmt. Übersetzt heißt auch Achor betrübend, ins Unglück bringen, Kummertal. Was passierte? Durch die Sünde von Achan stürzte er das ganze Volk in Unglück. Das ganze Volk konnte nicht mehr gegen seine Feinde bestehen. Es war in der Gefahr, komplett auch vernichtet zu werden. Aber jetzt in Hosea steht, Gott will aus diesem Kummertal eine Hoffnung machen. Und genau in diesem bildlichen Tal Achor, in dem Gott uns eine Hoffnung geben will. Ich übertrage das einfach mal auf unser Leben, auf mein Leben. Ich denke, jeder von uns hat im Leben Situationen, wo er, sage ich mal jetzt symbolisch gesprochen, im Tal Achor ist, wo er Kummer hat, wo er Leid ertragen muss, wo es ihm einfach schwer geht. Und für mich ist das einfach ein Vers, mich erbaut dieser Vers, wenn ich ihn lese, dass Gott aus Leid und aus Kummer Freude machen kann, Hoffnung machen kann. Das Tal Achor ist natürlich eine Wüste, eine klassische Wüste. Und durch was zeichnet sich eine klassische Wüste aus? Genau, durch Wärme, Sand. Tal Achor ist mehr sogar bestimmt von Felsen. Ist nicht so diese klassische Sahara-Wüste, aber dennoch eine Wüste, wo Mangel an Wasser bis überhaupt kein Wasser, kein Essen, Einsamkeit. Tagsüber ist es zu heiß, nachtsüber ist es zu kalt. Also es ist kein Ort, wo man sich einfach vorstellen möchte, dort zu leben, oder kein Ort, der Freude bringt. Aber dennoch, das Interessante ist, obwohl es eine Wüste war, ist dennoch in der Bibel die Wüste ein Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Obwohl es ja eigentlich, die Wüste ist ja alles andere als was Schönes, alles andere als eine schöne Stätte, wo man leben möchte. Aber dennoch, genau in der Wüste begegnete Gott den Menschen. Lesen wir gemeinsam 2. Mose, Kapitel 3. Ab Vers 1. Moses Berufung. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose, antwortete: Hier bin ich. Mose hütete die Schafe von Jitro in der Wüste, und da begegnete auch Gott in dem brennenden Busch. Und das ist einfach der interessante Punkt, wenn man es einfach symbolisch überträgt, auch Wüsten in unserem Leben wo wir Probleme haben. Und Wüsten zu der damaligen Zeit, dass Gott genau in diesen Sachen, in den Wüsten, den Menschen begegnet ist. Ich will einfach darauf hinaus, dass Gott uns in unseren Problemen, in unseren Schwierigkeiten begegnet. Er lässt uns da nicht allein. Er lässt uns nicht in der Wüste alleine, sondern er begegnet uns da. Warum es genau die Wüste ist, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es ein Erziehungsweg Gottes. Aber eins ist klar, er lässt uns nicht alleine. Sogar der Exodusweg, also der Auszug aus Ägypten. Sie gingen ja aus Ägypten, es bedeutete Freiheit, aber dennoch gingen sie ja nicht gleich in das verheißene Land, sondern mussten unmittelbar durch die Wüste gehen. Also die Freiheit ist untrennbar mit dem Durchzug durch die Wüste. Lesen wir noch gemeinsam Jeremia Kapitel 2, Vers 2. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Lande, da man nicht sieht. Nicht nur wir haben Probleme und müssen durch symbolische Wüsten gehen. Es war zu der damaligen Zeit so, es war aber auch im Neuen Testament so, dass viele Aposteln durch Schwierigkeiten gehen mussten, Gott aber mit ihnen war. Dazu ein Vers aus Hebräer Kapitel 11, Vers 38. Hebräer Kapitel 11, Vers 38. Hebräer Kapitel 11, Verse 38. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht erlangt. Nein, falsch, Entschuldigung. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Es ist ein Thema, das mich schon lange auch beschäftigt und über das ich auch oft nachdenke. Einfach die Situation, dass wir manchmal wirklich Probleme im Leben haben. Jeder von uns hat ja Leid zu tragen. Ich möchte aber mit diesen Texten mehr die Hoffnung, auf die Hoffnung unseren Blick lenken, dass Gott uns hier nicht verlässt, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns durch diese Wüsten führt. Johannes der Täufer, der bereitete auch in der Wüste Jesus einen Weg vor. Lesen wir dazu Johannes Kapitel 1. Entschuldigung, da habe ich einen falschen Text aufgeschrieben. Ich wollte euch da vorlesen, wo Johannes in der Wüste Jesus einen Weg vorbereitet und wo er in der Wüste predigt. Und genau da beziehe ich mich da auch wieder auf das Wort, dass er da in der Wüste von Gott geleitet wurde. Und der nächste Vers, den ich aber noch mit euch auf jeden Fall noch lesen möchte, ist in Markus Kapitel 1, Vers 12. Markus Kapitel 1, Verse 12. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Ich lese noch Vers 13 dazu. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan, und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Sogar Jesus, unser Erlöser, musste einige Zeit in der Wüste sein. Der Vergleich, die Parallele, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war und das Volk Gottes 40 Jahre. Und die Bibel sagte, jeder Tag ist für ein Jahr. Dass Jesus dieselben Leiden erduldete, wie auch das Volk Gottes in der Wüste. Der Vorteil war aber bei dem Volk Gottes, dass Jesus bei ihnen war. Sie waren nicht alleine. Wiederum Jesus war alleine in der Wüste und musste das ganze Trübsal, die ganzen Gefahren der Wüste alleine tragen. Ich möchte euch ermuntern, in den Momenten, in den Lebensabschnitten, wo man Leid tragen muss, wo man Gefahren hat, wo vielleicht der Gedanke an sich, an die Situation, alles andere als schön ist, dass man da nicht aufgibt, dass man da weiß, Jesus ist bei einem, Gott ist mit uns. Und egal wie schwer die Situation sein wird, können wir die Hoffnung haben, wie es in Hosea steht, dass Gott aus dem Tal Achor ein Tal der Hoffnung macht. Lesen wir noch zum Schluss Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich denke, diese Verheißung können wir fest vor Augen haben. Jedes Leben mag Probleme und Schwierigkeiten mit sich bringen, aber wir dürfen fest darauf hoffen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, wir dürfen die Hoffnung auch haben, dass es bald ein ewiges Leben sein wird, geben wird für alle, die an Jesus glauben. Ich wünsche euch dabei viel Kraft und einen starken Glauben. Möge Gott einen jeden von euch segnen. Amen.